Herzlich willkommen beim Dividendenalarm-Podcast und einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wobbel und Luis Passos gehen wir nun in die 25. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format übrigens aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 25. Folge anhören. Der Host war dieses Mal ich und der Livestream fand bei YouTube statt. In der heutigen Folge stellen wir euch 6 asiatische Unternehmen vor. Je 2 aus Japan, Südkorea und Thailand. Viel Spaß nun mit einer neuen Schatzmeister-Folge. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schatzmeister. Das sind Lars, Luis und meine Wenigkeit, der Alex. Ich höre mich heute ein bisschen verschnupft an, nicht wundern. Ich kann es aber nicht verhindern, aber wir hätten sonst die Folge ins Nirvana verschieben müssen. Und damit es nicht passiert, haben wir einfach gesagt, wir gehen heute live. Und wir haben auch was Nettes vorbereitet, weil wir waren ja alle im Urlaub. Alle in Asien. Gut, ich wohne ja eh hier. Ich war jetzt nur regional unterwegs, aber Lars und Luis sind ins Flugzeug gestiegen und weit weggefahren. Aber ich glaube, Lars ist erst in die andere Richtung geflogen.
Yep.
Und kam dann erst irgendwie von der anderen Seite hierher. Und wir haben uns vorgestellt, heute mal euch Unternehmen aus der Region, also aus Japan, aus Südkorea und aus Thailand vorzustellen, die man mehr oder weniger vielleicht mit dem richtigen Broker auch handeln kann. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten. Wir haben leider viel vor heute von Content her. Vielleicht machen wir kurz eine Runde. Wie geht es euch gesundheitlich? Mir geht es nicht so gut. Und wo war euer Urlaub? Wo wart ihr? Und ja, was haben eure Depots jetzt nach der Wahl in den USA gemacht? Bei Lars kann ich mir schon denken. Und bei Luis bin ich gespannt. Und ansonsten fangen wir an. Wer will anfangen von euch, Lars?
Ja, klar, kann ich machen. Ja, also ich habe im Oktober einmal die Welt umrundet, kann man sagen. Also ich bin von Amsterdam über London nach Calgary in Kanada. Da habe ich mir ein Auto genommen, bin durch die Rocky Mountains gefahren nach Vancouver. Und von dort war ich dann 2 Wochen auf dem Schiff, auf der Nomad Cruise. Das ist ja diese Unternehmerkonferenz auf See. Und dann sind wir von über Alaska, über Ketchikan und Juneau nach Japan, nach Yokohama gefahren, wo ich dann noch eine Woche war. War echt cool, aber ich habe mal wieder festgestellt, das ist Kreuzfahrtschiff-Gedöns, das ist einfach nicht meins. Wir hatten, glaube ich, 8 Seetage am Stück, wo wir dann alles klar verlassen hatten, bis nach Yokohama. So nach dem 6. oder 7. Tag Frühstück schmeckte das Essen auch schon so, als wenn es 6 Tage da an Bord wäre. Also brauche ich es nicht unbedingt nochmal. Aber ja, auf jeden Fall war es mal ganz cool, einmal von nach links zu starten, dann von rechts wiederzukommen. Ja, und in Japan ist mir was Komisches passiert. Tatsächlich habe ich mich da so wohl gefühlt, dass ich meinen Rückflug vergessen habe, beziehungsweise um einen Tag verschlafen habe. Und da musste ich sehr, sehr teuer von einem Tag auf den anderen noch einen Flug buchen, der dann dreimal so teuer war. Das war ein bisschen unschön. Aber gut, passiert halt auch mal. Der Flug war aber auf jeden Fall besser als der andere. Also ich bin dann über Südkorea geflogen. Luis, wir haben uns ja knapp verpasst. Da warst du ja dann quasi, also einen Tag früher, und da hätten wir wahrscheinlich noch einen Kaffee trinken können oder 2 Tage früher. Aber ja, so ist das manchmal. Ja, genau. Und ich habe auch heute dann 2 japanische Werte mitgebracht. Da sprechen wir dann ja noch später drüber. Und das Portfolio, ja, kannst du dir denken, Alex, hast du ja eben schon angeteasert. Also ich habe ja einige Kryptos, die haben jetzt schon wieder den Stand, den sie mal im Februar hatten. Ich glaube, gestern war es 80% oder so. Also nicht das Portfolio, sondern nur die Kryptos. Ich glaube, das gesamte Portfolio ist jetzt bei irgendwas um die 16%. Also ist schon enorm, was das da an einem Tag zugelegt hat. Ich habe auch noch ein bisschen, ja, so ein bisschen gegambelt, kann man sagen. Also ich habe mir davor, weiß ich gar nicht, so gefühlt 5000 Stunden Podcast Trump oder Harris reingeschaut. Und für mich war eigentlich auch schon relativ früh klar, dass das wahrscheinlich der Trump machen wird. Und ich habe dann, sobald es eigentlich klar war, dass die ersten Bundesstaaten an den Trump gingen, habe ich dann recht breit in den Markt investiert und habe die Rallye ganz gut mitgenommen. Ich hätte sogar noch einen Ticken früher reingehen können. Aber trotzdem habe ich da so ein bisschen extra Cash gemacht am Aktienmarkt. Das ist auch mal ganz schön. Also man kann da schon so ein bisschen timen, wenn man Lust hat, sich den ganzen Kram anzuhören und sich damit zu beschäftigen. Ja, das soweit zu meinem Portfolio.
Bist du jetzt ein Trader geworden sozusagen? Hast du noch ein 5. Standbein oder 12. Standbein?
Nee, aber mich hat das Thema einfach so interessiert und ich fand diese Berichterstattung um den Trump halt so krass negativ hier in Deutschland und wahrscheinlich auch in ganz Europa. Und wenn du dann in Amerika bist, da siehst du halt ein komplett anderes Bild. Also da ist halt an jedem zweiten Gebäude gefühlt so ein Trump-Fähnchen oder sonst irgendwas. Ja, und deswegen fand ich die Berichterstattung hier so ein bisschen einseitig und deswegen habe ich mich halt so gut es ging informiert und deswegen war halt relativ schnell für mich, also meine Meinung war halt, dass er das machen wird, was er dann auch so gekommen ist. Hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, aber ist es halt nicht.
Das ist natürlich für viele in Europa, merkt man ja auch medial, nicht so erfolgreich gewesen, die Wahl. Und dann zeitgleich ja, war ja noch irgendwas mit den deutschen Politikern. Ach, zwar nicht so wichtig.
Was ja keinen mehr interessiert hat, ja.
Aber wenn jetzt die Bundestagswahlen sind im Februar, zockst du dann auch so? BASF, VW, was macht man da? Macht
Nee,
man
ich
nicht
glaube,
so.
hier in deutschen Gefilden macht das, glaube ich, keinen Sinn. Also keine Ahnung, was sich da großartig danach ändern wird, auf kurze Sicht. Und ja, bei den US-Wahlen, da war es halt wirklich ein, ja, so ein krasser Richtungswechsel, weil ja tatsächlich alles jetzt an die Republikaner ging. Und das war ja auch vorher schon im Gespräch. Und das war halt die Wette, die ich eingegangen bin, was dann ja auch tatsächlich so gekommen ist. Ich glaube, 100% ist noch nicht raus, aber es sieht halt so aus, als wenn sie tatsächlich den Kongress ja auch noch kriegen. Und von daher, ist das aufgegangen. Aber nee, bei Deutschland werde ich nicht mitmachen.
Sehr gut. Was war denn jetzt? Gab es ein Highlight oder auf der ganzen Reise mit den zahlreichen Stationen, wo du sagst, das war was, da muss man nochmal hin?
Ja, ein Highlight ist natürlich gleich eine meiner Aktien auf jeden Fall, weil die auch so relativ präsent ist in Japan. Und ansonsten, ich weiß nicht, war jetzt schon das dritte Mal in Japan. Ist einfach eins meiner favorisierten Länder. Einfach, wir haben es eben schon im Vorgespräch gesagt, also der Respekt von den Menschen gegenüber ja, den anderen Japanern und halt auch gegen Ausländer, das ist einfach total ungeschlagen, finde ich. Da kann kein anderes Land mit. Vielleicht Südkorea, Luis, weiß ich nicht, da war ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall fühlt man sich da super wohl, was ja auch halt ein Grund ist wahrscheinlich, warum ich meinen Flug verpasst habe. Und ansonsten ist halt auch super einfach zu bereisen. Die Züge fahren pünktlich, wenn man einen Zug verpasst, ist nicht schlimm, dann wartet es halt 5 Minuten, kommt der nächste. Ja, ich bin da einfach total gerne, ist alles einfach, es funktioniert alles. Also das Gesamtkonzept ist einfach immer wieder mein Highlight, wenn ich nach Japan reise.
Also ich glaube, das gilt für einen Großteil von Asien. Vielleicht nicht für jedes Dorf oder jede touristische Gegend, aber ich glaube, so allgemein empfinde ich das in Thailand hier ähnlich. Wobei Züge, lass mich überlegen, U-Bahn, anderer Standard, aber auf jeden Fall freundlich und respektvoll auf jeden Fall.
Ich
So,
meine,
Luis, und ihr habt euch.
in Japan ist ja auch so, also wenn du da ein bisschen raus bist aus den Städten, dann ist es natürlich auch anders, klar, wenn du auf dem Land bist. Aber Japan ist halt so dicht besiedelt. Es gibt halt diese Orte gar nicht so richtig, wo du so komplett aus der Zivilisation raus bist, wie jetzt vielleicht in Thailand. Von daher, weiß ich nicht, fällt das gar nicht so ins Gewicht wahrscheinlich.
Aber von einem Kollegen von uns hier, von dem Holly, der hat mir erzählt, wo er in Japan war, der hat es da nicht so leicht, weil die da irgendwie so eine Phobie gegen Tattoos haben.
Das ist
Und
allerdings ein Problem.
wenn dann die Leute da so die Straßenseite wechseln, wenn du da kommst, er hat natürlich auch viele gut sichtbare Tattoos, ne? Unsere sieht man ja so gut wie gar nicht, ne?
Ja, das liegt
Das ist
daran,
schon
dass sie das kulturell mit Verbrechen und
mit
Mafia
Mafia.
verbinden. Du darfst auch beispielsweise nicht in diese Schwimmbäder, in diese Onsen. Also darfst du nicht mit Tattoos rein. Das ist natürlich voll cool an sich, weil dieses Onsen gehört ja auch irgendwie mit zur japanischen Kultur. Aber du darfst halt als Ausländer in die meisten einfach nicht rein, wenn du halt Tattoos trägst oder auch als Japaner nicht. Du kannst dir dann halt solche Klebedinger holen, die klebst du dir halt dann über den Arm oder über den Hintern, wo immer du das Tattoo hast. Dann
Okay,
darfst du
über
da
den ganzen
rein.
Körper.
Genau, bei
Also
Holly wäre es
gehst als
wahrscheinlich schwer.
Mumie.
Holly bräuchte dann so ein Burkini oder sowas.
Ja, genau.
Aber ja, dann geht's halt, aber ansonsten, ja, musst du halt tatsächlich draußen bleiben. Also Tattoos ist nicht so in Japan, ja.
Und sprachlich, so klar, wenn du jetzt in einer großen Städten bist, dann sprechen die wahrscheinlich ein bisschen Englisch, aber wenn du mal ein bisschen außerhalb bist.
Nee, ist auch nicht so. Also selbst in den großen Städten zum Teil nicht so, aber der Google Translator ist mittlerweile so gut. Also ich habe nirgendwo irgendwelche Probleme gehabt. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich dafür auch schon zu viel gereist. Also Sprache ist mir mittlerweile echt schon total Wurst, weil man eigentlich weiß, du kommst überall klar. Kein Thema mehr.
Okay, super, Luis. Und ihr habt euch verpasst am Flughafen oder wie war das?
Ja, ganz knapp. Der Lars hat mich angetextet. Da waren wir, glaube ich, gerade wieder gelandet. Und wir sind nicht um die ganze, aber ziemlich um die halbe Welt Geflogen einmal nonstop von Frankfurt nach Seoul Incheon, also der internationale Flughafen. Auch ganz interessant, weil der komplett auf einer Insel gebaut ist, die dann über eine Brücke mit dem Stadtgebiet Seoul verbunden ist. Und ja, wer mich ja schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, das war jetzt nicht ein reiner Besuch, einfach um die Stadt zu sehen, sondern die Familie meiner Frau, die ist ja da noch großflächig vertreten. Und von daher war es ein schönes Wiedersehen mit der Familie. Und das Besondere daran war in dem Zusammenhang, dass die auch ein Programm, also ohne unser Wissen auch ein Programm vorbereitet hatten, sodass im Prinzip jeder zweite Tag waren wir für uns allein und jeden zweiten Tag mit der Familie irgendwo unterwegs. Und da muss man sagen, haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, uns da nochmal das Land in allen Facetten zu zeigen. Wir sind also auch ja, fast quer durchgefahren, um zum Beispiel uralte Tempelanlagen uns mal anzuschauen oder so eine jahrhundertealte konfuzianische Universität, die heute halt so ein Museum ist. Ja, und Angong, so ein, ja, so eine Stadt, die so an einem Hügel gelegen ist und mit einer riesen Fußgängerbrücke über einen großen Fluss, mit auch so einem historischen Hotel, was so 200 Jahre alt ist, so richtig noch mit Liegematten und mit Papierwänden und natürlich auch die Stadt selber, also so, dass wir wirklich viel, viel Abwechslung hatten vom, ja, pulsierenden Gangnam über, ja, den Kaiserpalast im Zentrum, bis hin zur Abgeschiedenheit, wobei das in Korea tatsächlich auch sehr schwierig ist, weil das ist ja doch dichter besiedelt als Japan und im Prinzip auch so stille Ecken gibt es da nicht. Aber hier punktuell mal das ein oder andere, ja, Naturreservat oder, ja, soll man sagen, so kulturelle Welterbe, wo es dann etwas einsamer ist. Ja, auch ich habe zwei Werte mitgebracht für später aus dem Land und ich habe mich dabei auch konzentriert auf zwei Werte, die dort wirklich omnipräsent sind, also auf die man permanent stößt in der einen oder anderen Form, die allerdings hierzulande gar nicht so bekannt sind. Und ansonsten, auch das hatten wir im Vorgespräch, die zumindest kulturell Japaner und Koreaner unterscheiden sich anscheinend nicht besonders und was ich dort eben auch sehr angenehm finde, ist die Sauberkeit im ganzen Land und auch die Höflichkeit der Leute. Ich hatte gesagt, also das war schon, also für Europäer schon fast anstrengend. Und das hat natürlich auch so nette Nebeneffekte, wenn man mal abends dann durch eine dunkle Gasse schlendert bei Nacht und dann kommt einem eine Gruppe junger Männer entgegen, dann erschreckt man, wenn die einen ansprechen, aber die wünschen einem nur einen schönen guten Abend und wenn sie sehen, dass man noch Europäer ist, dann fragen sie noch höflich, ob sie weiterhelfen können. Also kennt man in Berlin ja auch nicht unbedingt so. Und ansonsten, wie der Lars auch richtig sagt, Verkehrssystem ist dort auch super einfach, sich zurechtzufinden. Die haben zum Beispiel auch ein sehr, sehr logisch aufgebautes U-Bahn-System. Und tatsächlich ist es dort auch nicht ganz so einfach, rein mit Englisch weiterzukommen, weil die Kenntnisse sind dort nicht unbedingt so verbreitet. Aber Lars, ich weiß nicht, wie es in Japan ist, aber in Korea nutzen viele für, sag mal so, Live-Sprechtransaktionen die App Papago. Also hatte ich dann auch vorab installiert, wo du wirklich reinsprichst auf Deutsch, bzw. Englisch und der spricht dann auf Koreanisch raus. Und umgekehrt. Wenn jemand auf Koreanisch antwortet, übersetzt die App dir das zurück auf Deutsch oder eben Englisch. Und damit hat das dann sehr gut funktioniert.
Gibt es aber einen kleinen Hack, Luis? Das kann Google auch schon lange. Google Translate kann das so.
Wir wollten uns an die kulturellen Eigenheiten vor Ort anpassen.
Ja, aber solche Apps sind tatsächlich Gold wert manchmal. Ja.
Ja, die haben ja zum Beispiel auch da, nutzen ja auch nicht WhatsApp, sondern Kakao Talk, das ist so eine App, also die gab es schon bevor es, also Jahre bevor es hier WhatsApp gab, und ist dort eben weit verbreitet. Die haben zum Beispiel dort auch nicht Amazon, ja, sondern die nutzen dann, also gibt es zwar auch, wird aber nicht so häufig genutzt. Und die chinesischen Versandhändler, die nutzen sie auch nicht gern, die haben aber dann eben so ein eigenes System, ne, so einen eigenen Händler, dann Online-Händler.
Sind teilweise ähnlich. Ja. In Vietnam zum Beispiel, weil du gerade Google sagst, da geht es zum Beispiel Google Maps gar nicht. Da brauchst du auch lokale Apps. Dann stehst du da und wunderst dich, warum er nicht weiß, wo ich bin, warum du keine Route berechnen kannst. Ja, aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ist das schon immer so? Weiß gar nicht, war ja auch schon mal in Vietnam, aber ich meine, ich hatte damals Google Apps benutzt, Google Maps benutzt, aber es ist
Also, wo wir mit dem
schon ein bisschen
Motorrad
her.
damals da waren bei der Tour, war das so. Und jetzt, wo wir mit dem Schiff da waren, war das auch so. Und wenn
Ah,
man
okay.
googelt, dann vielleicht gibt es da auch ein Hack oder so, aber dann lädt man sich halt irgendeine Local-App runter. Ich glaube, die haben alle Angst vor diesen amerikanischen Konzernen und wollen da nicht so viele Daten geben und so.
Ja, komisch.
Ja, die bestellen halt eben, so wie Deutsche wahrscheinlich, nur bei Zalando bestellen und bestellen die halt bei Lazada oder bei irgendwelchen regionalen Firmen. WeChat oder so nutzen sie ja auch. Oder Line kennt auch kein Mensch hier. In Thailand haben sie es irgendwie alle. Und WhatsApp ist dann immer so, wenn so ein Thailänder in Verbindung mit einem Tourist ist, ja gut, dann nutzen die auch mal Facebook Messenger oder auch mal WhatsApp.
Ja, Line ist tatsächlich in Japan auch, glaube ich, einer der meistgenutzten Messenger.
Die können doch alle irgendwie mehr wie so ein publiques WhatsApp. Mit dem kannst du alles mögliche irgendwie scannen, bezahlen, keine Ahnung. Merkwürdig.
Ja, Line kann auf jeden Fall mehr. Ja, bei uns ist das ja so, also mit WhatsApp, das wird wahrscheinlich nie mehr können, alleine schon aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ist
Datenschutz,
halt,
da ist es wieder, genau. Da
es
haben
ist
wir
mit
es doch.
WeChat in China natürlich ein bisschen einfacher. So eine
Ja.
All-in-One-App, das ist schon ganz cool.
Okay, also hast du dich sicher gefühlt, Luis?
Total sicher.
Das ist schon mal
Nein,
gut.
also war wirklich sehr, sehr angenehm. Kommt meinem Naturell so insgesamt auch sehr entgegen.
Gut, wenn der Louis nachts durch die Stadt geht, dann muss man ja eher fragen, ob sich die Koreaner noch sicher gefühlt haben.
Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber umgekehrt, ich meine, die haben mich auch auf harte Proben gestellt. Wir waren natürlich dann auch kulinarisch unterwegs, wo man sich vielleicht als Europäer nicht direkt verirrt, unter anderem so einem Fischmarket und wo es dann so lokale Spezialitäten gab und unter anderem dann, wo dann auch serviert so, ja, so ein lebender Wattwurm, ne, den man dann so in Sojasauce und so was anderes getunkt hat und dann gegessen hat. Also das war schon so der Endgegner, aber war gar nicht so unlecker. Ja.
Weißt du, da spielt sich alles nur im Kopf ab. Muss man einfach durch.
Ja, eben, ja. Gute
Okay,
Proteinquelle.
bist du oft in Südkorea oder nur alle paar Jahre?
Nee, das ist ja mit der ganzen Familie ist ja dann schon ein bisschen aufwendig, ne? Und von daher.
Erst mal alleine zur Oma.
Nee. Aber jetzt, wo die älter sind, dann, ja, und man die auch mal alleine lassen kann, werden wir
In
das sicher
Korea oder in
intensivieren.
Deutschland?
Ehrlich gesagt, ich habe mit meiner Frau auch darüber gesprochen, ob wir uns eigentlich mehr Sorgen machen würden, wenn die Kinder alleine in Seoul unterwegs wären oder jetzt hier in Deutschland in der Stadt. Und ja, Tenor war so, also in Korea würden wir uns noch weniger Sorgen machen.
Ich finde so krass, Seoul, und das ist ja bis Incheon, ist ja bis zum Meer da. Ich glaube, die ganze Metropolregion, es sind, glaube ich, über 20 Millionen Menschen, die da wohnen.
Ja,
Das ist
ja.
so, da siehst du kein Ortsschild von dem einen Ort zum nächsten oder irgendwelche. Das ist einfach eine Riesenmasse. Alles, was frei ist, wird gebaut bis zur Grenze, wie heißen die? Nordkorea.
Ja, das ist richtig. Aber Südkorea ist ja ein sehr gebirgiges Land. Also 70% der Landfläche sind Berge und die ziehen sich halt auch bis nach Seoul rein. Das heißt, es ist zwar richtig, das ist einfach riesengroßes urbanes Gebiet mit über 22 Millionen Einwohnern der Metropolregion. Aber du hast halt zwischendurch immer Berge, die dann eben nicht bebaut sind. Und dadurch wirkt das nicht so wie eine, wie soll man sagen, so eine riesen homogene Stadtfläche. Ja? Also du hast das optisch auch immer so unterbrochen. Und du kannst auch nicht so durchgucken über die gesamte Metropole, ne? Sondern dadurch hast du im Prinzip so natürliche Grenzen. Du hast dadurch auch mal ein bisschen Grün zwischendurch. Und ja, aber ansonsten klar. Ne? Und du hast dann halt die zehnspurigen Autobahnen, wo es Tag und Nacht voll ist und zig Straßenzüge mit, ich weiß, wie es in Japan ist, aber wo du permanent Leuchtreklame hast und wo permanent Leben in der Bude ist und ja, die gehen ja auch permanent aus. Also dann auch irgendwie bis tief in die Nacht, jeden Tag nach der Arbeit. Da wird ja auch gesoffen wie die Kesselflicker, muss man auch sagen. Gehört dann auch so zur Arbeits- und Lebenskultur mit dazu. Ja.
Das ist übrigens auch was, was ich in Japan sehr beachtlich finde. Ich weiß nicht, ob das in Südkorea auch so ist, aber wenn man auch zur Mittagszeit essen geht, wo halt alle essen gehen, dann ist es ja auch für die total normal, dass man halt mal 2 Stunden wartet, bevor man ins Restaurant kann. Also da sind dann ja meistens Stühlchen vor dem Restaurant, kannst du so einen Zettel, kannst du dir dann ziehen, dann sitzen die ganzen Japaner da brav aufgereiht, bis sie dann aufgerufen werden und dann an die Sushi-Theke
Trinken
können.
dürfen.
Ja, genau, das gibt es in Deutschland, glaube ich. Also würde ich jetzt hier bei uns im Städtchen, wird wahrscheinlich keiner draußen warten, eine halbe Stunde, bis er was zu essen kriegt. Aber da
Das
ist das
hast du in
auch
Südkorea
komplett normal.
nicht,
Okay.
aber du hast da tatsächlich so viele Lokale. Also da kocht ja auch keiner. Also die größte Ehre für dich, wenn du irgendwo eingeladen werden sollst in Südkorea, ist, wenn jemand für dich kocht. Ja, die haben zwar alle Küchen, die nutzen die aber nicht. Liegt aber auch daran, wenn du essen gehst, das ist so günstig. Also für nicht so für 10.000 Won kriegst du wirklich eine vollwertige Mahlzeit inklusive Getränk. Das sind 7, 8 Euro. Und deswegen, die gehen permanent aus und dadurch hast du wirklich so, also eine enorme Dichte an Lokalen. Und da wird üblicherweise auch nicht reserviert. Also außer jetzt hier bei, weiß ich nicht, bestimmten ganz ausgewählten Lokalen, sondern wird einfach vorbeigegangen, guckt, wo was frei ist und dann wird sich da hingesetzt. Und ja, da, also gewartet oder Nummern ziehen oder sowas, das habe ich nirgendwo gesehen.
Okay, also ich höre daraus, dass auf jeden Fall deine Aktie heute Abend schon mal kein Einbauküchenhersteller ist.
Ein IKEA.
Ein IKEA. Kannst du noch was zum Depot sagen?
Ach
Hat
so.
sich bei deiner Rückkehr positiv entwickelt?
Ja, also was tatsächlich die Wahl verursacht ist, hat, was in dem Sinne positiv ist, dass tatsächlich sämtliche Short-Positionen, die ich hatte, also im Fall der Optionen, also Short-Puts und Spreads, komplett abgeräumt worden sind. Also das hatte ich auch bisher noch nie. Und zwar also durch die Bank weg. Ja, was ja allein schon dann in wenigen Stunden zigtausend Dollar Gewinn letztendlich gebracht hat. Und so, ja, beziehungsweise jetzt können die auch wieder neu aufgesetzt werden. Das heißt, das bringt dann auch nochmal vorgezogenen Ertrag. Das muss man ja so sehen. Und klar, und dann die Einzelwerte, also die einzelnen Werte, die einzelnen Positionen auch nochmal hochgetrieben worden sind. Gelitten hat ja ein bisschen der Goldpreis, aber da möchte ich jetzt auch nicht meckern. Die Monate davor ist er ordentlich gestiegen. Und was ich allerdings habe sein lassen in der kompletten Wahlwoche, sind tatsächlich alle Kurzfrist-Trades. Aus der Retrospektive war das auch richtig, weil einfach die Schwankungsbreite, die Volatilität in der Woche so hoch war und die Kurse so unruhig intraday, dass sämtliche Kurzfristpositionen einfach zu unkalkulierbar waren. Ja, die habe ich im Prinzip Freitag ausgesetzt und dann erst jetzt am Montag wieder aufgenommen. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, das war auch richtig. Ja, und ansonsten war ja das Ergebnis jetzt finanzökonomisch betrachtet fürs Depot positiv, ja.
Was ich ein bisschen komisch fand, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber der Bitcoin-Kurs, der ist ja schon durchgestartet, bevor die ersten Prognosen draußen waren. Da gab es bestimmt irgendwelche Insider, die da schon ihren Reibach gemacht haben, bevor das Ganze überhaupt losging. Also es war schon sehr verdächtig, fand ich.
Ja, du hast ja auch die Wettquoten, also ne, statt auf die, wenn er nicht von den Medien geleitet, sondern von denen, die wirklich Geld gesetzt haben, da war ja auch schon vorher das Ganze relativ klar. Ich fand es auch ganz interessant, das mal über die Zeit zu verfolgen. Ich hatte schon, als die Wahl seinerzeit, der Wahlkampf begonnen hat, noch mit Joe Biden da konntest du ja hier so auf Polymarkt das Ganze ja verfolgen. Und da war tatsächlich schon Trump ja weit vor. Und als dann Biden abgelöst wurde und dann Harris nominiert wurde, dann waren die Wettquoten wieder gleich auf und haben sich dann aber in den Wochen vor der Wahl wieder auseinanderentwickelt. Und ich meine, das sind ja nun Leute, die, wenn sie falsch liegen, Geld bezahlen müssen. Und von daher ist das vielleicht dann auch die etwas bessere Prognosegüte, als wenn man jetzt aufs Medienecho ja, hört oder irgendwelche Umfragen, ja, die dann eventuell eingefärbt sind.
Naja, die waren ja sehr, sehr eng. Genau, Polymarket war ziemlich weit auseinander. Das ging auch kurz vorher, dann ging die Schere nochmal weiter auseinander und dann war es ja auch relativ schnell klar, dass das nichts wird für die Harris. Ja.
Dann wäre ja
So
gut,
ist
wenn wir
das.
die Medienumfragen der nächsten Bundestagswahlen nicht beachten und gleich gucken, was die Wettanbieter sagen, oder?
Ja, und was die Börse sagt, ja, das
Was die
ist, glaube ich, ein
Börse,
guter
der Bitcoin. Nee, 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 der
Indikator.
Bitcoin hat er gesagt.
Ist bei, Polymarkt gibt es ja auch den deutschen Markt. Ich habe da noch nie tiefer reingeschaut. Also ich meine die deutsche Regierung und die Wahlen.
Tja, gute Frage. Ich glaube, die kennen die gar nicht. Also wer da gewählt wird.
Es wär in der Tat mal interessant, vorausgesetzt, der Markt, also der hat dann genug Geld, weil das habe ich aus meinen Sportwettenzeiten gelernt. Wenn der Markt da nicht liquide ist, dann ist es einfach zu gefährlich und dann bildet sich da auch keine klare Meinung raus oder eine Tendenz. Aber gut, bei der US-Präsidentschaftswahl ist das natürlich ein bisschen anders. Deswegen war das schon ein recht starker Indikator, Luis, hast du vollkommen recht.
Gut, haben wir überlebt. Ich war auch im Urlaub. Ich war in einem exotischen Land, in Thailand.
Schon
Wir
wieder.
waren schon wieder, ja. Wir lieben das Land, echt. Wir fahren da oft hin. Wir hatten ja in diesem Sommer diesen Umzug mit dem Haus und den ganzen Umbau. Deswegen hatten wir da keinen Urlaub gemacht und haben gedacht, wir machen jetzt einfach nur diese kurzen Ferien und sind nach Khao Lak gefahren. Das ist da so über Phuket, wo auch der Tsunami mit am heftigsten 2004 Thailand getroffen hat. Das sieht man jetzt aber nur noch am Museum. Aber da sind wir in so ein Resort reingegangen, in so ein Club-Resort. Ich weiß nicht, Robinson kennen wahrscheinlich einige. Deutsches Resort, Club-Feeling, wo alles mit Programm ist und so. Wir wollten einfach mal nichts tun, einfach nur abhängen. Bisschen deutsches Essen. Da kam schon die erste Enttäuschung. Da gab es gar kein wirkliches deutsches Essen. Gab es nichts. Also wirklich, ich gab die ganze Woche keine Currywurst, kein geschnetzeltes, kein Spätzle, nichts. Gab nur irgendwie so ganz komisches Essen. Ja, und der Club selber irgendwie wirkte auch so ein bisschen runtergekommen. Sparflamme. Tui halt, ne? Tui hatte eine Marge von 1,5% und ich glaube, die verdienen ja Geld mit Robinson für die ganze Firma. Ja, wir waren noch die Einzigen, die mit Auto angereist sind. Alle mit dem Flieger und mit dem Shuttle vom Flughafen abgeholt. Ja, wir sind mit dem Auto hingefahren. Ansonsten, ja. Muss man jetzt nicht nochmal machen. Also, Robinson hat schon guten Ruf, aber irgendwie nicht in Thailand. Vielleicht muss man das in Europa mal probieren oder so. Vielleicht gehen wir wieder nächstes Mal individuell auf Reisen. Ja, ansonsten war es gar nicht so spektakulär. Wir haben ja auch Regenzeit hier, deswegen habe ich mich auch ein bisschen verkühlt irgendwie. Zu viel zu feucht, zu kühl, keine Ahnung. Denn auch nachts immer diese ganzen Videos machen hier, weißt du, kann der Körper auch gar nicht sich mal ein bisschen erholen.
Aber es ist vielen gar nicht bewusst, was für eine Uhrzeit gerade bei dir ist, wenn wir hier immer aufnehmen und was du hier für körperliche ja, Anstrengungen erbringst, um hier überhaupt einen Livestream
Absolut,
zu machen.
ja, absolut, ja. Bei mir ist es 12:30 in der Nacht, also wir sind 6 Stunden voraus, dank eurer Zeitverschiebung. Vorher waren es 5, wollte ich mich auch nochmal bedanken bei euch. Da seid ihr auch schon seit Jahren dran, das mit der Zeitumstellung zu ändern, aber gut, das wird jetzt bestimmt bald geregelt. Ja, ansonsten beim Depot gab es bei mir auch diesen Peak nach oben, hat dann aber jetzt die letzten Tage durch Öl und Gold zum Beispiel, die verloren haben, wieder ein bisschen abgegeben, also mein Depot ist noch im Plus, aber also für mich sieht es eher so aus, wie da war viel eingepreist und das, was alles so gehypt ist, wie Tesla zum Beispiel, weiß nicht, die haben sich, glaube ich, verdoppelt oder so. Also es sah zumindest so aus, ja, oder Kryptos, so sah es jetzt in meinem Depot jetzt nicht aus, also ist ja
Aber
alles langweilig.
was heißt denn hier, dein Depot ist noch im Plus? Also ich meine, der S&P liegt ja bei über 30%. Wie kann
Nein,
das?
ich meine, Entschuldigung, seit der Wahl,
Ach
also
so,
seit
okay.
der,
Ich
ja,
dachte
also
schon,
seit der Wahl. Da ging es dann so 2-3% nach vorne und da ist jetzt wieder was von weg. Also,
das beruhigt
nee, nee,
mich.
nur seit dieser Woche jetzt. Oder wie lange ist er denn schon gewählt worden? Eine Woche war es jetzt, oder? Nicht ganz. Deswegen, das ist im Grunde jetzt nicht viel passiert. Aber ich denke mal, es geht ganz normal bis zum Jahresende weiter. Gibt ja wahrscheinlich nicht mehr so viele Unsicherheitsfaktoren. Ja, jetzt fangen wir mal an. Wir haben ja schon uns ein paar Aktien vorgestellt. Vielleicht machen wir erst den Disclaimer und vielleicht der Hinweis, dass die Aktien, die wir heute vorstellen, da geht es nur um die Vorstellung. Das heißt nicht, ihr müsst die alle gleich kaufen. Meine Aktien habe ich alle im Depot. Also sind ja zwei, die habe ich auch bei mir im Depot, im Teildepot. Und Luis, vielleicht willst du noch kurz was sagen, wie wir die handeln können, wo wir die
Ja,
handeln können.
unbedingt. Eventuell auch beim Sponsor dieser Schatzmeisterfolge. Und das ist wie die letzten Male schon Freedom 24. Ein kostengünstiger Broker und der bietet Zugang zu den 15 größten Wertpapierbörsen in Amerika, Europa und Asien und auch nicht zu verachten die attraktiv verzinsten Multiwährungskonten. Also wir alle drei haben ja dort ein Depot und ich nutze das tatsächlich als Nischenbroker, beispielsweise für Closed End Funds und ETFs, die ich sonst nicht erhalte. Ja, asiatischen Börsen hatte ich ja gesagt, auch angebunden, aber ich kann schon mal sagen, dass meine Aktien, die ich vorstellen werde, dort nicht handelbar sind. Das ist dann vielleicht doch etwas zu speziell. Wie sieht es mit den Japanern aus, Lars?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich meine zweite Aktie, also die erste ist keine rein japanische und die zweite müsste da aber handelbar sein. Ich schaue gleich mal rein parallel.
Okay.
Eine meiner Aktien kann man auf jeden Fall kaufen, weil die wird an der Börse in Singapur gehandelt. Bei der anderen, die ist eher speziell. Da gibt es auch verschiedene Listings, weil es halt so ein Riesenkonglomerat ist, die sind dann praktisch auch nur in Thailand handelbar. Und auch hier kann ich empfehlen, immer mal zu schauen. Bei der einen Aktie habe ich heute mal geschaut, man kann die unter anderem auch in Deutschland kaufen. Aber es fand praktisch kein Handel statt. Also es gibt kein Volumen an deutschen Börsen. Das ist oft so bei gerade so asiatischen Werten, wenn sie nicht gerade irgendwie multinationale Unternehmen sind. Und der Spread lag bei knapp 10%. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Das heißt, die Thai-Börse war zu und trotzdem konnte man sie in Deutschland an der Börse kaufen. Aber selbst wenn die Thai-Börse offen hat, glaube ich, sind die Spreads immer noch so bei 4 oder 5%. Muss man also immer wirklich schauen, ob das sich lohnt, an deutschen Börsen mit den typischen deutschen Brokern zu kaufen oder eben auf solche speziellen Broker wie Freedom oder andere, die halt zu der Börse passen, zurückgreift. So, Lars, dann würde ich vorschlagen, du startest mal mit deinem ersten Wert. Überrasch uns mal.
Genau, gucke ich gleich weiter nach, ob die zweite bei Freedom24 handelbar ist. Die erste, die ist auf jeden Fall an vielen Börsen sehr wahrscheinlich handelbar. Und zwar vielleicht noch zwei, drei Worte zum japanischen Aktienmarkt. Also Japan ist ja die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, hinter Deutschland. Noch. Mal schauen, wie lange noch. Und der japanische Aktienmarkt, der hat ja auch in diesem Jahr ordentlich zugelegt. Ich glaube, rund 18%. Und es gibt knapp 2500 börsennotierte Unternehmen in Japan. Und die durchschnittliche Dividendenrendite am japanischen Markt, die habe ich mal heute nachgeschaut, die liegt bei 3,7%. Ich habe jetzt keinen Überblick über die anderen Märkte, aber für mich hört sich das gar nicht so niedrig an, oder? Was sagt ihr?
Ja, schon höher, ja.
Ja.
Bin ja auch die
Klingt
Erfahrung,
anständig.
mein World Depot, wo alles drin ist, liegt ungefähr 1,2% niedriger als zum Beispiel die Dividenden, die ich in Thailand bekomme. Da liegt der Durchschnitt bei 4,9.
Ja, das ist aber auch schon ordentlich. Ja. Gut, ja, mein Wert, der hat circa 35 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Die Dividendenrendite liegt allerdings nicht so hoch bei 2,6%. Und das ist ein Titel, den ich schon im Portfolio habe seit 2018 und der hat bis heute knapp 208% Rendite gemacht. Und wenn man sich das Chartdiagramm anschaut, dann ja, geht es eigentlich fast die ganze Zeit von links unten nach rechts oben. Ich habe zwei Käufe getätigt, einmal 2018, einmal während der Covid-Krise. Also ich habe zwei sehr, sehr gute Kaufzeitpunkte erwischt. Und es ist allerdings kein rein japanisches Unternehmen, eigentlich ist es ein amerikanisches. Allerdings werden 60% oder ich glaube, es sind 59 oder 58% der Umsätze aus in Japan gemacht. Und zwar geht es hier um Versicherungsunternehmen und das heißt Aflac, wird euch wahrscheinlich was sagen, oder?
Ja, habe ich schon mal
Und
gehört, aber
nur
du
dem
meinst
Namen
bestimmt
nach, aber
35
nicht
Milliarden, oder?
inhaltlich. Bitte? Alex, was hast du
Luis?
gesagt?
Ich habe gesagt, du meintest 35 Milliarden, oder? Was hast du gesagt am Anfang? Oder 35 Millionen?
Ja, nee, nee, sorry, Milliarden, habe ich Millionen gesagt,
Ja,
kommt aus der
genau.
P2P-Ecke, ja, ist ein bisschen.
Ja, genau. Nee, ich habe dich schon mal gehört, ja.
Ja, genau. Und das ist, die haben so ein Logo mit so einer Ente drauf. In Japan sieht man das tatsächlich ziemlich oft. Das sind so ziemlich cleane Büros, typisch japanisch halt. In Amerika habe ich es jetzt noch nicht gesehen, ist mir noch nicht so aufgefallen. Aber in Japan, in den Städten, da sind die schon, fand ich, relativ präsent. Und das ist ein Versicherungsunternehmen, das hat sich, das macht jetzt nicht unbedingt so viel klassische Versicherung, sondern die haben sich auf Zusatzversicherungen spezialisiert. Und eines deren, von deren Hauptprodukte, das ist eine reine Krebsversicherung. Man kann sich bei Aflac gegen verschiedene Krebserkrankungen versichern lassen, sodass halt nur die dann im Fall der Fälle abgedeckt sind. Und dann werden halt entsprechend alle Kosten übernommen. Also da kann man sich sehr, sehr speziell für bestimmte Sachen versichern lassen. Es gibt auch solche Sonderlocken wie Haustierversicherung und so ein Kram kann man natürlich auch machen. Und die Besonderheit bei Aflac, das ist deren Vertriebsmodell. Und zwar gehen die nicht irgendwie von Haus zu Haus oder gehen sonderlich groß in das Privatkundengeschäft, sondern die haben meistens Verträge mit größeren Firmen und wickeln darüber das Ganze direkt mit den Mitarbeitern quasi ab. Also das Wachstum ist quasi schon so ein bisschen einprogrammiert, sofern denn die größeren Unternehmen mit Aflac zusammenarbeiten und dann entsprechend ihre Versicherungspakete dann da an den Mann bringen können. Das wird dann auch gleich direkt vom Lohn immer abgezogen und solche Späßchen. Da sind sie dann halt schon ganz solide dabei, was wahrscheinlich ein Grund dafür sein dürfte, dass die Aktie sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Also das ist ja schon relativ beachtlich. Und was auf jeden Fall auch noch ein Grund dafür ist, dass die in Japan relativ aktiv sind. Japan hat eine recht alternde Bevölkerung, die so ein bisschen ein Faible hat für Zusatzversicherungen und vor allem für gesundheitliche Absicherung. Und das dürfte wahrscheinlich auch ja, ein Grund dafür sein, dass der Wert wahrscheinlich auch noch in der Zukunft steigen wird. Und ich bin ganz happy mit der Position und werde die auf jeden Fall auch im Portfolio behalten. Das ist ein Wert, den ich nicht rauskegeln werde. Und mal schauen, was der noch so für Gewinne ins Portfolio spielt. Vielleicht schaffe ich ja noch die 300 oder 400. Ich bin ja nicht so wie du, Alex. Ich verkaufe ja meine Werte eigentlich nicht, sondern ich schaue mir dann an, wie weit die gehen. Zumindest, wenn ich den Wert denn behalten will.
Ja. Wenn Affleck überbewertet ist und teuer ist, dann würde ich auch rausknallen. Die Deutschen sind ja auch dafür bekannt, überversichert zu sein. Ich glaube, dann kommen sie gleich nach den Japanern.
Ja, wobei die Japaner, glaube ich, deutlich gesünder sind, würde ich jetzt einfach mal meinen, von ihrem ganzen Erscheinungsbild und von der Ernährung, so was man so sieht. Aber
Wenn man so durch die Straßen geht und guckt, ne, klar.
trotzdem ist, glaube ich, Absicherung ein großes Thema bei denen. Vor allem, wenn die Bevölkerung halt älter wird, dann ja, schaut man da, glaube ich, schon ein bisschen besser hinterher. Und wenn die natürlich so spezielle Versicherungen haben oder spezielle Dinge, gegen die sie sich absichern können, vielleicht irgendeine Krebserkrankung, die, keine Ahnung, in den Nachrichten ständig rauf und runter geht, dann ist das natürlich ein ganz cooles Geschäftsmodell dann auch für ein Unternehmen wie Aflac.
Sehr
Ja,
schön,
das zu
aber
meiner
es ist
ersten Aktie.
dann ein US-Unternehmen, richtig? Mit einem
Es
hohen
ist,
Japan-Anteil.
genau, richtig, da habe ich ein bisschen getürkt. Das ist
Habe ich
ein
mir aufgeschrieben.
US-Unternehmen. Ja.
Habe ich mir aufgeschrieben. Okay.
Genau. Kannst du ganz normal bei Scalable kaufen, also ziemlich easy. Brauchst du keinen Sonderbroker für oder irgendeinen Zwischenhändler. Das geht ganz einfach.
Ja. Wenn wir nächstes Mal US-Aktien vorstellen, dann kommst du bestimmt mit der japanischen 7-Eleven, oder?
Ja, könnte sein.
Gut, machen wir eine Reihenfolge weiter, Luis, oder hast du noch eine Frage zu Lars?
Nein, ich mache gerne weiter und eine Gemeinsamkeit der japanischen und koreanischen Volkswirtschaft sind die sogenannten Konglomerate. Das kennt man ja, wenn man sich so ein bisschen mit dem Land beschäftigt. Ich glaube, in einer Simpson-Folge wurde das auch mal aufgenommen. Und in Japan heißen die ja Keiretsus und das entsprechende Pendant Korea sind die sogenannten Chaebols. Und Chaebol übersetzt heißt auf der einen Seite Besitz und Clan, also Clanbesitz letztendlich. Und das zielt darauf ab, das muss man wissen, die koreanischen Nachnamen, wenn man so eine Fußballaufstellung sieht, wundert sich, naja, da heißen ja eigentlich alle irgendwie Lee, Kim oder Park. Ich glaube, allein die drei Nachnamen zusammen machen auch über 50% der Nachnamen in Korea aus. Und das liegt eben daran, das sind keine reinen Nachnamen, sondern sind Clannamen. Da gibt es nochmal so ein Unterbegriff, das heißt, beispielsweise, kann ich jetzt von meiner Frau sagen, von der Familie Lee, dann gibt es dann den Unterclan, das ist dann Jeonju, also vom Jeonju Lee Clan. Ja, und diese Clans, die haben dann eben auch, als die koreanische Wirtschaft dann nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere, also was heißt nach dem einen steilen Aufstieg hingelegt hat, eben wurden die zur dominanten Größe durch Firmengeflechte. Und die haben sich eben bis heute gehalten. Und bekannt sind beispielsweise von den internationalen Marken, vor allem Samsung, LG oder Hyundai, hierzulande besser bekannt als Hyundai. Ja, das sind ne, vordergründig halt auch ein Elektronikkonzern oder zwei Elektronikkonzerne und ein Autokonzern. Aber wenn man mal richtig guckt in die Struktur, sind die auch noch sehr, sehr ausdifferenziert. Und das waren die drei große. Und dann an Nummer 5 ist die Lotte-Gruppe. Und jetzt wundert man sich, Lotte-Gruppe, ist das echt der koreanische Name? Ja, ist es. Und warum? Weil der Gründer dieser Lotte-Gruppe ein begeisterter Goethe-Fan war. Es gibt einen weiblichen Hauptcharakter, nämlich im Die Leiden des jungen Werther, bekannter Roman von Goethe. Und die weibliche Hauptfigur, die heißt eben Lotte. Und das hat er genommen als Name für seinen Konzern, ursprünglich mal Süßwarenhersteller. Mittlerweile begegnet Lotte einem überall in Südkorea. Die machen also Lebensmittel und Getränke. Die sind auch im Bereich Einzelhandel aktiv. Da komme ich gleich noch mal kurz zu. Chemie und im Baubereich, Tourismus, Dienstleistungen, haben also so Hotels und Freizeitparks und schließlich auch Finanzdienstleistungen wie Versicherungen und Kreditkarten. Präsent sind die vor allem durch die großen Kaufhäuser in Korea. Und wir sind in einem Viertel gewohnt, wo es dann auch so eine Streetfood-Straße gab. Und an deren Ende war dann ein riesiges Lotte-Kaufhaus. Und das Besondere war dort, dass die gesamte Fassade ein Flachbildschirm war. Das heißt, die konnten dann irgendwas auf der Fassade spielen. Also das war schon ziemlich ja, abgefahren. Lotte war es auch, die haben den Lotte World Tower gebaut, das sechstgrößte Gebäude der Welt, das größte in Korea. Das wurde 2009 geplant, 2016 fertiggestellt, also in der Hälfte in der Zeit, die Berlin für den Flughafen gebraucht hat. 555 Meter hoch, sieht aus wie so ein so Torpedoform, hat das natürlich auch draußen so glasglänzend. Aber interessanterweise eben durch die Struktur der Stadt, die ich vorhin angesprochen habe, sieht man dieses Gebäude nicht von überall. Ja? Also da muss man schon ein bisschen in die Nähe fahren, um das dann sich anzuschauen. Bezeichnenderweise ist der Kurs der Aktie mit der Fertigstellung des Wolkenkratzers dann in den Sinkflug übergegangen. Also hier hat der Kurs ordentlich federn lassen seither. Wäre also so ein klassischer, was den Kurs angeht, Turnaround-Kandidat. Ansonsten machen die eben mehrere Milliarden Euro bzw. Billionen Won Umsatz pro Jahr. Und der letzte Nettogewinn war, oder letzte Nettoergebnis war auch ein Gewinn. Ja, allerdings ist der relativ niedrig ausgefallen. Und nichtsdestotrotz, Dividendenrendite liegt aktuell bei jenseits der 6%. Allgemein gibt es, muss man sagen, auch in Korea viele interessante Dividendenwerte. Wer den Wert tatsächlich kaufen möchte, direkt an der koreanischen Börse, die ich übrigens auch besucht habe, auch ganz interessant, der Finanzdistrikt dort. Das Kürzel ist wie in anderen asiatischen Börsen eine Nummer, in dem Fall 004990. Und damit erwirbt man Anteile an der gesamten Holdinggesellschaft. Ansonsten die Seite ist auch komplett auf Englisch abrufbar. Da kann man sich auch nochmal vertiefen in die Jahresberichterstattung. Und die ja, Struktur des sehr, sehr ausdifferenzierten Unternehmens.
Sehr gut. Vielen Dank. Lotte kenne ich auch. Bin ich auch schon vorbeigefahren. Es klang jetzt so ein bisschen wie die Vorstellung damals, wo wir mit dem Kreuzfahrtschiff da waren, wo sie uns vorgestellt hat, was uns in Seoul jetzt erwartet. Ich glaube, es war alles richtig, was du gesagt hast.
Das freut mich.
Ja, zum Thema Konglomerate muss ich sagen, also in Thailand ist es nicht anders. Also es gibt hier wirklich riesige Konzernverbunde, die sich um alles kümmern, von Lebensmitteln, Getränken, Landwirtschaft, Immobilien, alles irgendwo sind sie mit dabei. Wir hatten vorher auch schon gesprochen mit dem hohen Marktanteil. Hier in Thailand ist es zum Beispiel so, dass die großen Supermarktketten, also da gibt es ja nur 7-Eleven, Makro, Lotus, die gehören sowieso alle drei zusammen. Dann gibt es noch Big C und Tops. Und die alle zusammen haben einen Marktanteil von 85%. Also ich glaube, sowas wie so Kartellrecht oder so gibt es hier gar nicht. Also jeder, es wird alles aufgeteilt auf die, ich sag mal, großen Familien, Konglomerate und Und das ist das Schöne daran, dass man halt hier viele Unternehmen findet in Thailand, die so eine Art Monopol oder auch Duopol haben. Ja. Es gibt zwei Telefonanbieter, es gibt drei Wasserversorger, die sich ganz Thailand aufteilen, drei Stromversorger, die sich ganz Thailand aufteilen. Also es ist irgendwie nicht natürlich gewachsen und bringt eben, ja, gerade für Aktionäre dort, wie ich finde, gute Möglichkeiten. Ich habe mal geschaut, mein Depot, hatte ich gerade angesprochen, hat eine Durchschnittsdividende von 3,7 im Moment und mein Thai-Depot von 4,9. Also man bekommt durchaus auch höhere Ertragsrenditen hier in Asien, weil es irgendwie bei den Asiaten nicht so im Fokus steht. Also hier sagt man in Thailand, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt in einer Folge, we play stocks. Also die spielen hier wirklich am Aktienmarkt. Man kann mit ganz kleinem Geld, kann man hier in Thailand Aktien kaufen. Für 300 Baht, keine Ahnung, kann ich jetzt Aktien kaufen, ja, 10 Euro. Die Gebühr ist dann minimal, irgendein Bruchteil. Eine Besonderheit ist hier zum Beispiel, dass man die Aktien eigentlich nur in Thailand an der Börse kaufen kann. Es gibt zum Beispiel in Deutschland eine von denen, die ich heute vorstelle, kann auch in Deutschland gehandelt werden, aber da hatte ich schon gesagt, da gibt es kein Volumen, kein Handel. Also ich würde die dort nicht kaufen, ja. Und in Thailand kann man als Ausländer Aktien auch nur ohne Stimmrecht kaufen. Die wollen es halt nicht, dass man hier irgendwie Einfluss nimmt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber man braucht einen Thai-Broker und man braucht ein Thai-Konto, weil es gibt jetzt nicht so wie in Deutschland, man es kennt, einen Broker, der dann auch ein Verrechnungskonto hat, sondern man muss sich das so vorstellen, man hat halt nur das Depot, wo die Aktien liegen und wenn ich dann Dividende bekomme, dann werden die auf mein Girokonto geschickt. Dann muss ich von dort das Geld wieder nehmen, zum Broker schicken und kann das Geld dann wieder investieren. Und was auch ganz lustig ist, für jede Dividende, die man bekommt, gibt es ein E-Dokument, also ein digitales Dokument, was sie mir dann per Post nach Hause schicken. Das sieht dann so aus wie so ein Brief, den man kriegt, wenn man eine neue Kreditkarte hat mit der PIN-Nummer. Also so ganz kryptisch, alles, dass man da nicht dreifach durchgucken kann. Ja, wenn du dann so 60 Dividendenstichtage hast im Jahr, dann hast du dann auch so ein Packen. Hätte ich erst mal vorbereiten können, liegen bei mir im Schreibtisch die ganzen Dividendenabrechnungen. Ist ganz nett. So, jetzt habe ich mal einen Wert rausgesucht, den dürfte wahrscheinlich jeder kennen, der schon mal weiter weggefahren ist als bis zum Gardasee. Das ist die Thai Beverage Group. Ist der größte Getränkehersteller hier in Südostasien. Und die machen unter anderem neben ihren anderen 200 verschiedenen Getränken das Changbier. Das grüne Bier ist das mit dem Elefanten. Was ich interessant fand, sind zwei Punkte. Einmal sind sie nicht in Thailand gelistet, sondern in Singapur an der Börse. Da gab es mal einen Aufstand, wo sie an der Börse gehen wollten von den Mönchen hier in Thailand, die gesagt haben, oh, Alkohol, böse und das wollen wir nicht und so Buddhismus, dass sie sich gezwungen gesehen haben, dann wir müssen nach Singapur gehen und dort an die Börse. Jetzt ist es so, sie wollen wohl demnächst wieder zurückkommen. Also Thai Beverage kann man im Moment super gut an der singapurianischen Börse kaufen, auch mit hohem Volumen. Das dürfte auch mit Freedom 24 funktionieren oder auch CapTrader. Nur in Deutschland würde ich die Aktie nicht kaufen. Das ist das eine. Dann habe ich noch herausgefunden, Thailand steht, weil wir gerade drüber gesprochen haben, beim Alkoholkonsum an fünfter Stelle. Die sind also ganz weit oben dabei. Ich glaube, da kommt gleich dann Japan und Südkorea an 6 und 7. Die machen in der Tat 83% ihres Umsatzes in Vietnam und in Thailand. Auf je 43% Bier und 43% Hochprozentiges. Und was haben wir noch? 9 Milliarden sind sie schwer. Also ein paar Marken, die vielleicht man so kennt, ist so Chang Bier, Saigon Bier, Federbräu, das deutsche Bier, wer kennt es nicht? Federbräu kommt aus Thailand. 100 Plus ist so eine Art isotonisches Wasser. Und dann Hong Tong, Sang Tom, die ganzen Rumsorten, die es hier gibt. Also es ist eine riesen Company, die praktisch jeder hier in Thailand irgendwie einmal am Tag ansetzt und einmal trinkt. Was ich interessant fand, es ist so bezeichnend, weil ich jetzt gelesen habe, da muss ich sofort an die heutige Zeit denken und an Deutschland und an diese globale Entwicklung, dass alle jetzt zum Beispiel nach Asien, nach China gehen. Ja? Man muss praktisch nur mal das, was damals hier passiert ist, übersetzen so zu BASF oder zu anderen Unternehmen. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das hier vielleicht in ein paar Jahren aussieht. Also zum Beispiel 1991 hat Thai Beverage mit Carlsberg, der aus Dänemark, ein Joint Venture gemacht. Und Carlsberg hat dann 3 Jahre lang praktisch den Thais beigebracht, wie man Bier braut. So. Und dann ist Thai Beverage hingegangen und hat gesagt: Gut, wir haben echt viel gelernt von euch, ich mache jetzt mal mein eigenes Bier. Und das haben sie dann geschafft und haben dieses eigene Bier zu einem 60-prozentigen Marktanteil hochgepusht. Und bereits nach 5 Jahren, es ging ja schon ziemlich schnell, ja, und 2003, das sind dann also gut 12 Jahre später, musste sich Carlsberg aus dem Joint Venture zurückziehen, weil man gesagt hat, basierend auf dem, was wir von Carlsberg gelernt haben, haben sich die Thais dann entsprechend gegenüber Carlsberg wo verhalten, so ist es hier überliefert, dass Carlsberg dann wohl eher frustriert das Joint Venture verlassen hat und auch eine Strafe zahlen musste, weil sie das Joint Venture verlassen haben. Ja, so ist es halt, ne? Das ganze Know-how bringt man dann nach Asien. Die sagen dann Dankeschön, wir haben es jetzt 1:1 kopiert. Das Bier schmeckt zwar noch immer noch nicht ganz so super, aber wir haben immerhin 60-prozentigen Marktanteil und dich als ehemaliges westliches Unternehmen, für dich haben wir keine Verwendung mehr. Also es kann man, wie man will, einfach mal mit anderen Protagonisten mal austauschen, gucken, wie so die Entwicklung ist. Und vielleicht passt das ein oder andere Mal. Ja, Thai Beverage, wie gesagt, einer der größten Getränkehersteller hier in Südostasien. Habt ihr bestimmt schon getrunken im Thailand-Urlaub, oder?
Ja, Changbier, das kenne ich ja sogar als Nicht-Biertrinker, ja.
Gibt es auch so einen Berliner Späti? Gibt es sowas da, oder?
Das kriegst du hier auch nicht
Changbier?
überall, aber Changbier kriegst du
Aber
schon.
das schmeckt ja nicht, oder? Also ich glaube, das schmeckt nicht. Ich trinke nur Radler, ich
Ich
schmeck's ja
bevor
nicht.
eher ein Einheimisches, aber
Federbräu, habe
ja.
ich gelesen. Deutsches Bier, die lassen sogar das Malz hier einfliegen, nur für Federbräu.
Also in Korea habe ich auch nur koreanisches Bier getrunken. Ne? Da habe ich mich dann auch schon den lokalen Sitten angepasst. Und Reiswein.
So soll es sein. Eine Ergänzung habe ich noch, weil es hier noch steht. Thailändische Unternehmen zahlen in der Regel, so wie britische, zweimal im Jahr Dividende aus. Nee, nicht wie britische, oder? Ja, doch. Doch, zweimal im Jahr, genau. Eine Zwischendividende und eine Schlussdividende. Ja. Jetzt haben wir den Alkohol schon. Jetzt macht der Lars weiter wieder, oder?
Ja, kann ich machen. Ich spüre euch mal gerade was vor. Vielleicht wisst ihr ja schon, worum es geht. Passt auf.
Kommt der Jamba-Frosch.
Nee, es ist Family Mart. Family Mart ist einer der führenden Convenience Stores in Japan. Und die haben halt so ziemlich alles. Also Lebensmittel, Getränke, Alltagsartikel. Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Also wenn man halt so ein in so einen Convenience Store geht, dann braucht man im Grunde eigentlich nichts anderes mehr. Du kannst da, damit kannst du lange, lange überleben, glaube ich. Es gibt noch zwei andere Stores in Japan, die beide größer sind. Das 7-Eleven haben wir eben auch schon ein paar Mal angesprochen. Und Lawson. Im Prinzip sind allerdings die Sortimente, würde ich mal sagen, ich war in allen drin, zu 99% gleich. Aber trotzdem hatte Family Mart so dieses gewisse Extras, weil da alles, zumindest in Japan, piept und quietscht. Und das hat irgendwie so ein leicht, weiß ich nicht, ja, wie der Name schon sagt, so einen familiären Touch. Deswegen bin ich da immer am liebsten reingegangen. Und ich hatte auch zwei im Hotel. Und da konnte man sich dann abends immer was zu essen holen und konnte das dann auch im Zimmer essen. Das war immer ganz cool. Und diese Family Marts, die sind halt, oder allgemein, diese ganzen Convenience Stores, die sind in Japan, egal wo man ist, außer man ist jetzt vielleicht irgendwo im Hinterland. Aber ansonsten in der Stadt ist so ein Convenience Store nie weiter als 500 Meter entfernt. Also du brauchst nicht mal bei Google Maps schauen. Also meistens siehst du schon einen irgendwo in der Entfernung, entweder ein Family Mart, ein Lawson oder halt ein 7-Eleven, wo du halt hingehen kannst, um dir irgendwas zu holen. Und ganz lustig, in Yokohama, in dem Hotel, wo ich war, hatte ich sogar zwei, einen im Westen, einen im Ostflügel, für diejenigen, die es nicht aushalten können, so weit zu gehen, haben sie direkt dann zwei reingebaut und die haben wirklich auch komplett das Gleiche gehabt. Aber es war ganz cool, wenn der eine halt nichts mehr hatte, dann konntest du halt noch in den anderen Flügel gehen und schauen, ob da deine Sushi-Dreiecke oder so mit Thunfisch, ob man sich die da holen konnte. Das war immer ganz nett. Und ja, Family Mart ist, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich gewachsen und die haben ihre ganzen Filialen auch ausgebaut. Jetzt muss ich allerdings hierzu wieder sagen, Alex, leider musst du dir noch eine Notiz machen. Ich habe hier wieder ein bisschen getürkt und zwar gibt es Family Mart leider nicht mehr an der Börse zu kaufen. Und zwar seit 2020. Warum habe ich die heute trotzdem mitgebracht? Weil die von der Itosho Holding aufgekauft wurden 2020. Das ist auch ein recht großes japanisches Konglomerat. Werde ich jetzt hier großartig nicht sprechen, aber da kann man mal bei Echtgeld TV schauen. Die haben eine ganze Folge, glaube ich, oder ja, doch eine ganze Folge über Itosho gemacht, weil der Christian die auch im Portfolio hat. Super interessant. Und FamilyMart macht circa 250 Milliarden Yen von dem Umsatz von Itosho aus. Der liegt allerdings bei 14 Billionen japanischen Yen. Also ist jetzt nicht allzu viel. Aber wenn man auf jeden Fall FamilyMart halt im Portfolio haben möchte, dann kann man das immer noch, indem man halt die Itosho kauft. Auch das ist so eine Aktie, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, der geht von links unten nach rechts oben seit Jahren. Dividendenrendite ist dabei 2,65%. Und ganz interessant bei FamilyMart, die stechen mit einer Technologie hervor gegenüber den anderen Convenience Stores. Und zwar haben die vollautomatische Getränke, ja, was sind das? Diese Getränkeschränke, wo man halt die man aufmachen kann und so, wo man sich das, keine Ahnung, den Energy Drink oder sowas rausnimmt. Und die dahinter sind solche Roboter, die halt immer wieder befüllen. Also da ist kein Mitarbeiter, der dann die Flasche nachschiebt, sondern die haben Roboter dahinter stehen, die Getränke dann immer nachschieben. Also diese Getränkefächer, wenn man da ist, wird man auch sehen, die sind eigentlich immer voll, da fehlt nie eine Flasche, weil halt immer sofort eine nachgelegt wird. Und da war FamilyMart tatsächlich der erste Convenience Store, der das hatte und heute auch komplett ausgerollt hat in alle Stores. Fand ich ganz interessant. Ist mir so natürlich nicht aufgefallen, weil das sieht man nicht. Aber was mir aber schon aufgefallen ist, dass die Regale tatsächlich zu jedem Zeitpunkt komplett voll waren. Also da fehlte nie irgendwie ein Fach. Und das war in den anderen Convenience Stores nicht so. Und das liegt halt daran, dass die halt dann immer direkt nachlegen, sofern dann wahrscheinlich was im Lager verfügbar ist. Fand ich eine ganz coole Sache. Ja, das soweit zu meiner zweiten Aktie.
Also hier in Thailand sind sämtliche Family Marts geschlossen worden. Ich glaube, da wurde die Lizenz nicht verlängert. Die wurden jetzt alle in Tops. Also gibt es ja auch Supermarktkette, eine große, und da gibt es so eine Art Tops Dailies. Gibt es jetzt praktisch drei oder vier noch hier: Tops, Big C, 7-Eleven und was war das andere noch? Lotus. Die vier Convenience Stores gibt es hier bei uns. Und ja, 7-Eleven hat natürlich den höchsten Anteil. Aber die anderen müssen dann immer sich direkt daneben positionieren.
Ja, aber
Gut,
da
schreibe
ist es
ich
auch
auf.
so, da ist es auch so, dass die Convenience Stores an sich alle das komplett gleiche Sortiment haben, oder? Oder gibt es da große Unterschiede in Thailand?
Nee, Big C hat also den größten Teil eigenes Sortiment, weil die viele Sachen selber herstellen. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, bei Lotus gehe ich auch selten rein. Aber Lotus und Makro und 7-Eleven gehören auch alle zur gleichen Company. Also im Endeffekt ist es auch egal. Wichtig ist, dass die Leute hier an die 80% der Tankstellen, die in meinem Depot sind, gehen und in die 85% der Supermärkte, die in meinem Depot sind. Und dann ist es mir eigentlich egal, in welchen Supermarkt die gehen.
Ach so, gerade nochmal zur Itosho. Ich habe eben geschaut, die gibt es nicht bei Freedom 24. Allerdings kriegt man die bei Scalable oder Trade Republic einfach über die japanische eSIM. Kann man sich die einbuchen.
Sehr gut. Okay. Machen wir gleich weiter. Wie lautet dein Convenience Store, Luis?
Ja, das war jetzt nicht abgesprochen tatsächlich. Geht aber in dieselbe Richtung. Ja, zwei Sachen gibt es schon, die ich in Seoul vermisse. Das eine ist tatsächlich der klassische Supermarkt. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber tatsächlich gibt es dort sowas wie hier so Edeka oder Penny oder sowas nicht. Das andere, das fand ich schon krasser, es gibt keine Kneipen. Also ich kenne das Konzept Kneipe, ist dort völlig unbekannt. Also ein Lokal, wo man eben nur trinkt, gibt es nicht. Selbst dort, wo Papp drüber steht, ist immer mit Küche, immer mit Essen. Ja, zurück zu den Supermärkten, genau aus dem gleichen Grund. Ganz Seoul ist zugepflastert mit Convenience Store. Auch hier interessanterweise drei große Anbieter, die allerdings zu unterschiedlichen Gruppen gehören. Einmal die unvermeidlichen 7-Eleven. Und dann gibt es zwei koreanische Ketten. Die eine ist CU und die andere ist GS. Ja, hat nichts mit Goldman Sachs zu tun, sondern die gehören zur koreanischen GS-Gruppe, auch ein Chaebol, in dem Fall das achtgrößte in Korea. Und die sind auch aufgeteilt in unterschiedliche Sparten. Die haben einmal eine Sparte Raffinerien und Petrochemie, eine Sparte Tankstellen. Also man sieht auch überall diese GS-Tankstellen. Übrigens Spritpreis in Korea, 1 Liter Benzin, 1 Euro umgerechnet. Dann haben die eben diesen ganzen Retail-Bereich mit dem Einzelhandel und dem Convenience Store. Dann haben die auch noch eine Bau- und Engineering-Abteilung und dann eine Power-Abteilung, also mit Kraftwerken und dann auch noch Energie, also ja, über Landleitungen und sonstige Energielösungen. Ja, zu den Convenience Stores, die sind genau wie die Tankstellen durch so ein helltürkise Farbe immer ganz markant. Und Lars, fand ich jetzt auch sehr lustig, da wo wir unser Apartment hatten, da gab es eben einen Nord- und Südeingang und ebenfalls an beiden Eingängen positioniert war jeweils so ein GS Convenience Store. Die Sortimente aller Stores sind auch hier annähernd identisch. Meine Frau hatte eine leichte Vorliebe für CU, die meinte da, die Mochi-Kugeln wären dann irgendwie besonders, die es nur da gab. Gut, ist halt Geschmackssache. Und ja, insgesamt die Gruppe macht auch hier umgerechnet 18 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Auch hier die Gewinnmarge leicht geschrumpft von 2022 auf 23, schreibt trotzdem noch ganz ordentliche Gewinne. Hier auch der Kursverlauf nicht wie bei Lotte kränkelnd, sondern per Saldo auch aufwärts. Handelbar an der Korean Stock Exchange unter dem Zahlenkürzel 078930. Und die Dividendenrendite, die liegt aktuell bei gut 4%.
Sagt man ja eigentlich, eine hohe Dividendenrendite zeigt ja unter anderem auch ein höheres Risiko. Ich hätte jetzt gedacht, bei diesem Butter- und Brotgeschäft, wo jeden Tag alles irgendwie mal läuft, kriegst du vielleicht noch 2%. Warum ist es so hoch?
Naja, das ist ja jetzt die Dividendenrendite der Gruppe. Also ich denke mal, die Marge ist wahrscheinlich bei den Convenience Store relativ klein, aber dann im Energiebereich wahrscheinlich wieder hoch. Und der Vorteil, aber gleichzeitig auch Nachteil dieser Chaebols, dieser Konglomerate, ist ja, dass die immer Sparten haben werden, die dann mal gut laufen, andere mal schlecht. Auf der einen Seite bist du ja auf der Unternehmensebene ausdiversifiziert. Ja, auf der anderen Seite bist du eben nicht konzentriert. Das heißt, du kannst dann nicht, weiß ich nicht, wenn ein Geschäftsbereich besonders gut läuft, dann läuft eben nur dieser Geschäftsbereich besonders gut. Ja, und hat halt seine Vor- und Nachteile.
Okay, hast du noch eine Frage, Lars, zu Luis?
Ja, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, aber die können wir uns für später noch aufbewahren, für das Ende. Stell du erst jetzt deine Aktie vor, dass wir hier durchkommen.
Okay, habe auch wieder einen multinationalen Konzern aufgemacht hier, die Central Group. Ich würde mal behaupten, jede einzelne Mall in Thailand gehört der Central Group. Jede, die irgendwie was hermacht, ja. Also die wirklich die großen, die besten, die schönsten. Und die sind in der ganzen Welt unterwegs, vorrangig in Asien und in Europa. Und besser bekannt ist die Central Group seit der Signa-Pleite von René Benko. Die haben ihm dann doch noch, nachdem sie mit ihm schon zusammengearbeitet haben, dann jetzt in der Insolvenz dann doch noch das KaDeWe, Alsterhaus und das Oberpollinger und wahrscheinlich noch etliche andere in Europa abgenommen und führen sie jetzt in Eigenregie. Die haben halt Geld und brauchten da nur darauf warten, dass das alles zusammenbricht. Ansonsten, die Central Group macht alles, was man machen kann, von Kaufhäusern, Einzelhandel, Büros, Coworking Space, Wohnprojekte, also alles irgendwie. Ist auch der größte An die haben den größten Marktanteil an der Netto-Mietfläche in ganz Thailand. Also es gibt niemanden, der größere Mietanteile hier hat. Und sie haben sogar Hotels. Ich glaube, Zentara ist eine Marke, die man vielleicht eher kennt, die sie auch überall in wichtigen thailändischen Touristenzielen und auch in anderen Ländern haben. Und sie decken mit den unterschiedlichen Hotelgruppen auch alle Segmente von Economy bis Luxus ab. Also Lars könnte da zum Beispiel mal im Hostel abgestiegen sein oder wir, Luis, mal in irgendein Luxusresort. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das auch zur Central Group gehört. Ansonsten betreiben die auch eigene Ketten im Restaurantbereich. Das ist so in Thailand. Brauchst du ja immer irgendeinen Thai. Du kannst ja nicht einfach herkommen und sagen, ich mache jetzt hier Business, sondern du brauchst immer einen Thai. Und das ist es so, dass zum Beispiel US-Unternehmen herkommen und sagen, ich gebe dann die Lizenz einem Unternehmen und das kümmert sich dann in Thailand darum. Damit du nicht bei 1000 Filialen mit 1000 unterschiedlichen Ordnern, wie so im Franchise-Bereich, zusammenarbeiten musst. Und so ist es zum Beispiel so, dass die Mr. Donut betreiben, KFC und Aunt Annie's, das sind dann praktisch die Lizenzen für Thailand, also die sie betreiben dürfen. Und ja, Central Group ist aufgeteilt, es gibt Holding, gibt es verschiedene, das ist zum Beispiel der Retail-Bereich, es gibt verschiedene Unterunternehmen, ich glaube teilweise, dass sie sogar ein Reit sein könnten. Da muss man gucken, auch speziell an der thailändischen Börse, ich glaube drei oder vier Listings haben die. was man da genau kaufen möchte. Ich habe mich hier für den Retail-Bereich mir die Aktien geholt. Das ist das, was man kennt, die Malls, die Immobilien und das, was ich gerade aufgezählt habe, finde ich ganz interessant. Und ja, die gehören mit zu den größten Unternehmen hier in Thailand. Und interessant ist auch, wenn man guckt, wem gehören diese Unternehmen, ich kann jetzt immer diese ganzen Teilnahmen nicht aussprechen, aber dann findest du diese ganzen Namen dann auch wieder bei 7-Eleven, bei Big C. Überall sind diese, ich sag mal, diese Big Five, diese 20 großen Thai-Familien überall miteinander verwoben und verflochten. Jeder ist überall irgendwo investiert. Denen gehört praktisch irgendwie dann doch alles. Hier gibt es kein Hauen und kein Stechen. Alles ganz fein aufgeteilt hier in die einzelnen Familien. Ja, für mich auch ein interessanter Wert. Komischerweise, was ich noch sagen wollte, das Thema Kaufhaus funktioniert hier in Asien irgendwie noch. Also, wo in Deutschland ja kein Karstadt und kein Kaufhof mehr gibt, wo alle sich fragen, okay, wann macht das KDW zu? Hier in Asien, wirst du ja auch in Seoul gesehen haben, da hast du noch das Gefühl, es muss alles blinken, leuchten, riesige Hallen. Also, es sind wirklich extrem riesige Objekte, wo man tagelang durchlaufen könnte. Und die sind voll. Also, irgendwie funktioniert Einkaufsmalls hier in Asien anders wie in Europa.
Ja, kann ich nur bestätigen. Und in Gangnam beispielsweise gibt es eine riesige unterirdische Mall inklusive Kinokomplex plus Aquarium. Also ziemlich irre.
Ins Kino geht ja auch keiner mehr. Was ist das bloß, Mensch?
Was ist das bloß?
Gibt doch nicht mal ein
Leider Gottes.
7-Eleven, gibt nur Spätis. Gut, haben wir noch eine Frage? Hast du gesagt, du hast eine Frage für Luis?
Ja, tatsächlich, aber noch eine Frage zu Südkorea. Und zwar, hi Luis, wie nehmen die Südkoreaner die Situation mit Nordkorea wahr? Ist das ein großes Thema? Die Frage hätte ich tatsächlich auch schon gehabt, weil ich habe mal gehört, dass Seoul auch sogar in Artilleriereichweite liegt, habe ich mal irgendwo gelesen. Das heißt, sie sind ja tatsächlich mit ihrer Hauptstadt schon sehr, sehr nah am Geschehen. Merkt man das da in der Stadt selbst?
Nein, hat keinerlei Einfluss, ist auch kein Thema, was behandelt wird. Um mal so ein bisschen Vergleich zu haben, ist so wie, weiß ich nicht, in den 80er Jahren Bundesrepublik Deutschland zur DDR. Also da hat man ja auch jetzt in Grenznähe oder in Berlin ja auch nicht jeden Tag das Thema Mauer eingesperrt sein, da thematisiert. Ich glaube, das geht auch gar nicht, weil es schon so viele Jahrzehnte währt. Ja, also du hast natürlich dann, sag mal, so Nebeneffekte. Also dass du natürlich Soldaten beispielsweise auch in Uniform in der Öffentlichkeit deutlich anerkannter sind, dass die Abwehrbereitschaft da eine viel, viel höhere ist, und Ähnliches. Ja, weil man sich dann schon irgendwo auf einen potenziellen Ernstfall da vorbereitet, aber man muss auch sagen, dadurch, dass wirklich Nordkorea dermaßen arm ist und über Jahrzehnte ja vollkommen abgewirtschaftet, gibt es auch nicht, wie es ja doch in Deutschland permanent aufrechterhalten wurde, diesen Wunsch nach Wiedervereinigung. Also weil auch vollkommen klar ist, das wirst du so nicht finanzieren können. Ja, also jetzt mal übertrieben gesagt, man kann nicht die Wiedervereinigung Koreas durch Südkorea so finanzieren, wie jetzt hier die DDR aus der Portokasse der Bundesrepublik. Ja. Das
Ein
war jetzt
Soli.
überspitzt formuliert, klar, ne? Aber dazu ist einfach die Verhältnisse zu krass auseinander und auch die Mentalität, glaube ich, nach so vielen Generationen der Leute zu weit auseinander.
Okay.
Okay, wenn wir keine Frage mehr haben,
Ja, hier ist noch
dann.
eine Frage. Hattet ihr schon einmal über First Pacific gesprochen? Aber nee, haben wir nicht.
Ich nicht,
Sagt mir
nein.
jetzt auch so nichts.
Nur Second Pacific hat man mal erwähnt, aber First noch nicht. Nee, Späßle. Nee, haben wir nicht. Aber
Was nicht ist, kann ja noch werden.
kann man auch
Ja.
gerne.
Nee, ansonsten, nee, ich habe nichts. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass wir heute gar nicht über P2P geredet haben. Ich habe das heute noch in meinen Kanal gepostet, bei meiner P2P-Community, aber natürlich kam das heute gar nicht zur Sprache. Aber ich kann auch zum Schluss sagen, es ist alles gut.
Ich hatte auch
Auch
eigentlich
erledigt.
gedacht, dass du ja etwas aus Japan mitbringst, was nicht wie eine Aktie aussieht. Irgendein komisches, was auch immer, was du da entdeckt hast.
Hätte ich mit
Aber
Sicherheit, aber
gut.
dann hättet ihr mir sagen müssen, dass es nicht nur um Aktien geht. Deswegen habe ich Aktien
Ja,
mitgebracht, aber
genau.
gut,
Nur
beim nächsten Mal.
US-Aktie. Nur US-Aktie nochmal. Gut, okay.
Und eine, die nicht handelbar ist.
Genau, und auch nicht handelbar. Sehr gut. Okay, Luis,
Gut.
letzte Wort an dich. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, die ganzen Aktien und so packen wir auch in die Shownotes und ja, Luis.
Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Außer Anjong Hesseyo.